ARD Sounds.
Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
Man stelle sich vor, man ist zu einem wichtigen Termin eingeladen. Es ist wirklich wichtig. Aber man verspätet sich, aus welchem Grund auch immer. Alle warten. Man würde wahrscheinlich etwas zerknirscht auftreten, sich möglicherweise entschuldigen. Nicht so US-Präsident Donald Trump beim G7-Gipfel. Alle warten, er kommt rein und sagt, ich bin hier der Boss.
I'm the boss.
How are you?
Das ist Donald Trump, wie man ihn kennt. Eine gut inszenierte Machtdemonstration beim G7-Gipfel im französischen Evian. Es wird höflich gelacht, man will Trump ja schließlich nicht verärgern. Ein kleines Detail, das Bände spricht. Doch ist Trump wirklich der Boss, der starke Mann in der Welt? Das besprechen wir gleich hier in Politik und Hintergrund. Am Mikrofon ist Ina Kraus. Wir fragen auch, ob der von Trump unterzeichnete USA-Iran-Deal ein Deal ist oder doch nur eine Absichtserklärung, eine kleine Hoffnung auf Frieden in Nahost. Diese Hoffnung hatte auch die Bevölkerung in Gaza, als Trump im Herbst letzten Jahres einen Friedensplan für Gaza unterzeichnete. Heute, 8 Monate später, haben die Menschen dort das Gefühl, vergessen zu werden. Auch dazu gleich mehr.
Wir sind auseinandergegangen mit einer Einigkeit untereinander, den G7-Staaten, europäisch, atlantisch, Japan, wie ich es im letzten Jahr nicht wahrgenommen habe und wie es auch das ganze Jahr dazwischen nicht war.
Der Gipfel der G7, der 7 reichen Industrienationen im französischen Evian, ist, wie hier von Bundeskanzler Friedrich Merz, mit vielen positiven Worten beendet worden. Es sei ein Moment des strategischen Erwachens, bilanzierte Gastgeber Emmanuel Macron. Auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, der weiter breite Unterstützung zugesichert wurde, auch durch die USA. Bei mir im Studio ist mein Kollege Ralf Borchert aus der Politikredaktion. Hallo.
Hallo.
Ralf, am Ende dieses Gipfels stand die feierliche Unterzeichnung des USA-Iran-Deals im Schloss Versailles. Trump wollte offenbar die goldene Kulisse nutzen und überraschte mit der vorgezogenen Unterzeichnung des Deals, der ja in Wirklichkeit nur eine Absichtserklärung ist. Trump wieder mal in der Rolle des Mannes, der Kriege beendet. Wie wichtig ist es ihm, in dieser Rolle wahrgenommen zu werden?
Ganz wichtig. Trump hat jetzt schon begonnen, um sein Vermächtnis zu kämpfen in den Geschichtsbüchern. Ich glaube, deswegen hat er diesen Krieg begonnen auch. Er wollte das wagen, was viele US-Präsidenten vor ihm nicht gewagt haben, im Iran, diesem besonders schwierigen Land, wenn man so will, einzugreifen. Und diesen von ihm selbst begonnenen Krieg versucht er nun zu beenden und damit auch wieder, ja, dem Wort Friedensmacher, soweit man das sagen kann, einigermaßen gerecht zu werden. Aber es ist eben ein Krieg, den er selbst begonnen hat, den er nun versuchen muss zu beenden.
Trump selbst nennt die Absichtserklärung mal Deal. Die Details müssen noch ausgehandelt werden. Es ist ja erstmal wirklich nur ein kleiner Anfang, eine kleine Hoffnung auf Frieden. Das Ganze muss in sehr kurzer Zeit passieren, ist in 30 oder 60 Tagen, so steht es ja im Raum, dass bis dahin die wichtigen Details ausgehandelt werden müssen. Ist es überhaupt zu schaffen, was sich die USA da vorgenommen haben?
Ganz, ganz schwierig. Die meisten Experten sagen, 60 Tage, das ist die Frist, die in dieser Absichtserklärung, diesem Memorandum of Understanding nun drinstehen. Das sind 1,5 Seiten nur, 14 Punkte. Und in 60 Tagen ein umfassendes, kompliziertes Atomabkommen, vor allem mit dem Iran, auszuhandeln, und das ist nicht der einzige Punkt, ist sehr, sehr schwierig, wahrscheinlich zu ehrgeizig und kaum möglich. Vielleicht werden 90 Tage draus, vielleicht noch länger, wenn überhaupt verhandelt wird, ununterbrochen. Denn auch diese Verhandlungen sind ja ständig in Gefahr, falls zum Beispiel Israel wieder im Libanon angreift.
Ja, und die ersten Verhandlungen wurden ja auch gleich einen Tag nach der Unterzeichnung, also die Tinte war wahrscheinlich schon trocken, aber kaum trocken, ja schon wieder abgeblasen.
Ja, der Grund scheint hier genau das Problem Israel-Libanon zu sein. Der Iran hat offenbar, auch wenn das offiziell nicht sofort bestätigt wurde, gesagt, nein, wir gehen nicht am Freitag nach Luzern, in die Nähe von Luzern, in dieses Hotel, wo verhandelt werden sollte von Anfang an am Freitag, sondern Solange Israel im Südlibanon angreift, und das ist wieder passiert in der Nacht zuvor, sind wir nicht bereit zu verhandeln. Eins der vielen Probleme in diesem Rahmenabkommen, eigentlich nur, wie du richtig sagst, eine Absichtserklärung steht. Es soll ein Waffenstillstand gelten, auch für den Libanon. Und aus iranischer Sicht wird der eben von Israel nicht eingehalten. Und deswegen hat man zunächst gesagt, wir verhandeln nicht.
Es ist ja eine große Unbekannte von Anfang an, wie sich Benjamin Netanyahu zu der Absichtserklärung verhält, wie er sich verhalten wird. Wie schätzt du das gegenwärtige Verhältnis zwischen Trump und Netanyahu ein?
Also die Buddies, die Freunde, die Kumpel, die kennen sich unheimlich lange und sehr, sehr gut. Die sind zusammen in diesen Krieg gegangen und es gibt eine glaubwürdige Recherche in der New York Times, in der dargestellt wird, dass der entscheidende Faktor, dass Trump am 28. Februar zugestimmt hat, den Iran umfassend anzugreifen, ein Besuch Netanyahus, zunächst geheim gehalten, war einige Wochen zuvor. Da hat er im Situation Room des Weißen Hauses zusammen mit seinem Geheimdienst und seinem Armeechef eine einstündige Videopräsentation Trump vorgeführt, warum jetzt aus Netanyahus Sicht der Iran angegriffen werden muss, die Situation günstig ist. Und das hat Trump offenbar so beeindruckt, dass er am Ende dann zugestimmt hat, ein wesentlicher Faktor. Inzwischen ist das Verhältnis der beiden aber äußerst problematisch geworden. Der Krieg ist unpopulär in den USA. Auch dort sind etwa die Benzinpreise gestiegen. Es stehen die Zwischenwahlen zum Kongress an. Trump steht unter enormem Druck, jetzt den Krieg zu beenden.
Zu Beginn des Krieges hatte man ja den Eindruck, Netanyahu ist der Boss in diesem ganzen Konflikt, in diesem ganzen Krieg. Trump hat sich eben reinziehen lassen. Jetzt weiß er nicht, wie er da wieder rauskommt. Ist Trump, der da in Versailles vor großer Kulisse die Absichtserklärung unterzeichnet, in Wirklichkeit ein absolut geschwächter Präsident?
Also im Kreis der G7 hat er sich schon ein bisschen wie ein Boss aufführen können, wenn man es flapsig sagt. Wir haben es am Anfang gehört und er schien dort im Mittelpunkt zu stehen. Aber wenn man ehrlich hinschaut, er ist an vielen Fronten geschwächt. Er hat all das, was er am Anfang als Kriegsziele verkündet hat, nicht erreicht. Auch die Europäer hatten ja zwischenzeitlich auch den Mut, ihm da deutlich zu widersprechen. Mal auch der Bundeskanzler Friedrich Merz. Und vor allem ist jetzt auffällig, wie sehr doch die Kritik auch im eigenen Land, den USA, anschwillt. Auch unter Republikanern, republikanischen Senatoren, die vorher nicht unbedingt getraut haben, Trump zu kritisieren. Also es gibt immer mehr Kritik, nicht nur in den US-Medien, sondern auch im US-Kongress. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass diese Entscheidung zum Iran-Krieg und so wie er verlaufen ist, nun eine Art Wendepunkt auch darstellen könnte. Möglicherweise hat Trump da den Zenit seiner Macht doch überschritten und er kämpft jetzt. Er kämpft darum, dass es wirklich Verhandlungen gibt und er kämpft um seine innenpolitische Führungsrolle. Also der Boss uneingeschränkt noch in den USA und auch in der Magerbewegung der Republikanischen Partei nicht mehr unbedingt.
Ja, eine Chance, die Europäer offenbar auch versucht haben wahrzunehmen. Friedrich Merz, der deutsche Bundeskanzler, überreichte Trump nachträglich zum 80. Geburtstag ein deutsches WM-Shirt. Also das ist so eine kleine Nebensächlichkeit eigentlich auf diesem Gipfel, die aber doch medial eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt hat. Vor allem, weil Merz und Trump zuletzt kein gutes Verhältnis hatten. Wie würdest du das deutsch-amerikanische Verhältnis derzeit einschätzen?
Es ist nach wie vor ein Dilemma für Merz. Er hat ja am Anfang bei seinen ersten Besuchen im Weißen Haus auch sehr stark versucht, auf Trump einzugehen, ihn zu umschmeicheln. Und dieses Fußballtrikot war ja jetzt eigentlich eine neue Geste des Versuchs der, wenn man es so will, Schmeichelei. Also seine Sympathie wieder zu gewinnen, nachdem es zwischenzeitlich nach starken kritischen Worten von Merz Seite, der gesagt hatte, Trump sei gedemütigt worden in diesem Krieg, war das nun wieder der Versuch zurückzurudern in Richtung, lass uns doch weiter miteinander sprechen und reden. Und dieses Dilemma bleibt. Deutschland ist in vielen Themen weiter mit abhängig von den USA, militärisch, wirtschaftlich. Wir sind angewiesen auf ein gutes Verhältnis, Stichwort NATO. Wir brauchen die USA nach wie vor. Auf der anderen Seite will eben auch Merz kritisch sein und Trump einmal etwas entgegenhalten. Und aus diesem Dilemma rauszukommen, hier Kritik, dort Fußballtrikot, bleibt sehr, sehr schwierig.
Ralf Borchert, vielen Dank für diese Analyse nach einer ereignisreichen Woche mit G7-Gipfel und Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen USA und Iran. Vielen Dank.
Gerne.
Und noch ein kleiner Hinweis, das Gespräch haben wir sowie die gesamte Sendung am Freitag, 19. Juni, am Nachmittag 16 Uhr aufgezeichnet. Es gibt nach der Unterzeichnung der USA-Iran-Erklärung zumindest ja eine kleine Hoffnung auf Frieden mit Iran. Ein Frieden, der einen hohen Preis für alle Iranerinnen und Iraner hat. Tote und Verletzte, zerstörte Häuser und ein Regime, das noch gefestigter scheint als vor Kriegsbeginn. Hoffnung auf Frieden hatten auch die Menschen in Gaza, als Donald Trump vor 8 Monaten den Friedensplan für Gaza unterschrieb. Viele Monate gilt nun eine Waffenruhe für Gaza. Es gibt einen Friedensplan mit 20 Punkten, der groß gefeiert wurde und für den US-Präsident Trump sich groß feiern ließ. Jetzt, 8 Monate später, zeigt sich, wie lang und wie schwierig der Weg zum Frieden ist. Über die Situation in Gaza spreche ich mit Bettina Meyer, ARD-Korrespondentin in Tel Aviv. Hallo Bettina.
Ja, hallo.
Die Welt schaut auf den Krieg gegen Iran, auf den USA-Iran-Deal, auf Benzinpreise und den Krieg, den Israel im Südlibanon gegen die Hisbollah führt und wo mittlerweile über 1 Million Menschen Richtung Norden geflohen sind und möglicherweise dauerhaft vertrieben sind. Die Lage der Menschen in Gaza gerät damit aus dem Fokus. Was bedeutet das für die Menschen, die dort leben?
Also für die Menschen in Gaza ist es nach wie vor eine katastrophale Situation. Die humanitären Zustände im Gazastreifen, die haben sich nicht wirklich entscheidend verbessert. Und man muss dazu sagen, dass es jetzt etwa 6 Monate sind, wo dort eine Waffenruhe herrschen soll. Und so wie wir das immer auch wieder vor Ort von Augenzeugen geschildert bekommen, existiert die eigentlich nur auf dem Papier. Denn es gibt täglich Angriffe, Luftangriffe, vor allen Dingen mit Drohnen der israelischen Armee auf Autos, wo dann die israelische Armee sagt, dass da Terroristen drin waren. Und es gibt immer wieder auch Berichte natürlich über viele, viele zivile Opfer, auch Kinder. Und im Grunde haben wir hier tatsächlich jeden Tag fast Todesmeldungen. Insofern kann man das eigentlich nicht mehr als Waffenruhe bezeichnen.
Ihr könnt euch als Korrespondenten ja nicht selbst ein Bild über die Lage machen. Aber die ARD bekommt von einheimischen Mitarbeitern, die in Gaza leben, Informationen über die Lage vor Ort. Wie kann man sich denn den Alltag in Gaza vorstellen?
Ja, das ist wirklich die große Krux, dass wir als ausländische Journalisten nicht in den Gazastreifen hineinkommen. Auch israelische Journalisten kommen nicht hinein. Im Grunde kommt man nur hinein mit den israelischen Truppen in so einem Embed. Und da kriegt man natürlich nur das zu sehen, was die Soldaten einem zeigen wollen. Und das ist meistens nicht die Trümmerwüste. Ich selbst war mal hinter Kerem Shalom mit den Truppen dort in einem Embed und habe dann Hilfspaletten gesehen, die hinter der Grenze standen. Die Botschaft war, ja, wir lassen ja Hilfsgüter hinein, aber dann wurde uns gesagt, dass die nicht abgeholt werden, oft nicht weiterkommen von den Hilfsorganisationen, weil die gar nicht die Möglichkeit dort haben, dorthin zu kommen, weil es viel zu gefährlich ist und damit eben die Verteilung im Gazastreifen schwierig ist. Also wenn man hört, es kommen Hilfsgüter in den Gazastreifen hinein, heißt das noch lange nicht, dass die auch zu den Menschen in den Ecken, wo sie gebraucht werden, kommen, also zum Beispiel nach Gazastadt aus dem Süden des Gazastreifens. Es gibt zwar keine Hungersnot mehr in dem Sinne, das hat die UN jetzt gesagt, aber es ist immer noch sehr prekär und viele Menschen bekommen, wenn sie Glück haben, eine Mahlzeit am Tag und das ist schon sehr schwierig.
Embed bedeutet, dass Journalisten praktisch eingebettet in das Militär reisen dürfen, also sich nicht frei bewegen können. Und das bedeutet, richtig, dass sich ausländische Journalisten und, wie du gerade gesagt hast, auch israelische Journalisten eigentlich nicht wirklich ein eigenes Bild machen können von der Lage vor Ort. Aber was wir natürlich wissen, auch aus Luftaufnahmen und auch aus Bildern, die aus Gaza ja auch euch übermittelt werden, dass das eine riesige Trümmerlage Landschaft ist, in der sich die Menschen ja irgendwie einrichten müssen.
Ja, also tatsächlich gibt es, das wissen wir von den offiziellen Stellen, zum Beispiel von der UN, dass es etwa 60 Millionen Tonnen Trümmer gibt im Gazastreifen. Und es gab auch eine Schätzung, dass das etwa 7 bis 10 Jahre dauert, diese Trümmer überhaupt wegzuräumen. Und da muss man sich vorstellen, dass da ja auch viele unexplodierte, nicht explodierte Waffen, Sprengkörper noch darunter liegen, viele Tote noch nicht geborgen sind, was das für eine Arbeit bedeuten würde, um irgendwann mal wieder ein Leben aufzubauen. Also wenn man von Wiederaufbau spricht, das ist nicht mal im Ansatz möglich momentan.
Peace. Dieses Wort prangte in übergroßen Lettern auf der Konferenz, bei der der 20-Punkte-Plan von Donald Trump im ägyptischen Sharm el-Sheikh unterzeichnet wurde im Oktober letzten Jahres. Das Ganze geschah in ausgesprochen feierlichem Rahmen. 20 Staatschefs waren angereist, unter anderem auch Bundeskanzler Friedrich Merz. Aber es war schon damals klar, die wichtigen Punkte müssten erst noch verhandelt werden. Wie weit ist denn dieser Prozess, diesen 20-Punkte-Plan für einen echten Frieden in Gaza wirklich umzusetzen?
Also über so einen 20-Punkte-Plan wird momentan gar nicht mehr wirklich so im Detail gesprochen. Am Schluss hat es sich verhakt und verknotet an dem Punkt der Entwaffnung der Hamas, die selber sagt, dass sie die Waffen nicht niederlegen würde. Das war aber ein zentraler Punkt, den Israel gefordert hatte. Diese Gespräche sollen nach unseren Informationen weitergehen. Auch jetzt soll es wieder welche gegeben haben in Kairo. Jetzt wird darüber gesprochen, die dann in die Türkei zu verlagern. Da gibt es auch natürlich sehr viel Misstrauen auf beiden Seiten. Und das hat dazu geführt, dass es nicht weitergegangen ist und dass es im Grunde vielleicht immer mal wieder alle paar Monate Gespräche gibt, aber sich nicht wirklich etwas ändert. Und vielleicht erinnern sich ja viele noch an die große Ankündigung von Donald Trump, dass es jetzt einen Friedensrat gibt, der alles regeln soll. Den gibt es mittlerweile. Es gibt dort auch einen Vorsitzenden. Aber von dort hören wir immer wieder, dass die Mitglieder dieses Friedensrates, die sich auch vor Ort ein Bild machen sollten, dass die nicht mal reinkommen in den Gazastreifen. Und daran sieht man ja, dass es wirklich nicht weitergeht und dass das eigentlich sehr, sehr traurig für die 2 Millionen Menschen im Gazastreifen ist, die mal ihre Hoffnungen in diese Verhandlungen gesetzt haben und die jetzt erleben, dass die gelbe Linie, die vereinbart wurde, als die Waffenruhe begann, dass eben die israelische Armee sich hinter dieser gelben Linie befindet und auf der anderen Seite eben die Menschen in Gaza, dass die immer weiter nach vorne verschoben wird. Das sind die Berichte, die wir hier von Augenzeugen bekommen und die auch Netanyahu, der Premier, hier eingeräumt hat, indem er sagt, wir kontrollieren mittlerweile 60% des Gazastreifens und bald sind es 70%. Und das bemängeln auch Nichtregierungsorganisationen, die wirklich davor warnen, dass diese Linie sich bewegt und dass die Menschen aber nicht darüber informiert werden. Und hier gibt es wirklich fast täglich Tote, weil ein Kind oder also andere Menschen sich dieser Linie nähern und dann wird auch geschossen.
Bei der Unterzeichnung des 20-Punkte-Plans war ja Israels Premier Benjamin Netanyahu nicht angereist. Er war eingeladen, aber er kam nicht. Und auch die Führungsspitze der Hamas war nicht dabei. Ist das sowas wie ein Geburtsfehler dieses Friedensplans, dass letztendlich Israel und auch die Führungsspitze der Hamas nicht wirklich dahinter standen?
Ja, so dass tatsächlich sich dann die ganz Oberen nicht sehen lassen, ist nicht besonders erstaunlich. Denn wenn es keine Fortschritte zu verkünden gibt, würden die sich nicht dahin bemühen. Das haben wir immer wieder gesehen bei diesen Verhandlungen. Nur wenn es wirklich einen entscheidenden Durchbruch gibt, kommt jemand von der oberen Etage sozusagen angereist. Sonst findet das eher auf so einer Arbeitsebene statt. Es ist einfach ein Symbol dafür, dass diese Verhandlungen verknotet sind, dass man vielleicht, Geburtsfehler gab es von Anfang an. Es gab nie eine Strategie Israels, jedenfalls eine erkennbare, wie die Zukunft im Gazastreifen aussehen würde, wer dort überhaupt das Zepter in die Hand nimmt. Das war nicht nur unter Trump so, das war schon bei Joe Biden so. Und deswegen, es fehlte immer an einem Fahrplan, auch an einem Commitment, wer dort überhaupt das Sagen hat. Und dieses Vakuum, was entstanden ist, hat die Hamas natürlich genutzt, nutzt sie immer noch, denn es ist ja noch dort, um dort eben wieder sich aufzubauen, sich zu organisieren. Wir haben jetzt auch im Zuge der Waffenruhe gesehen, dass die Hamas versucht, Strukturen wieder aufzubauen, zivilere Strukturen, Polizeikräfte zu übernehmen. All diese Berichte haben wir auch. Und ja, dass es Lynchmorde gibt von Gruppen, die versuchen, die Hamas vielleicht zu bekämpfen in Gaza. Also all das weist auf einen Vakuum, auf einen Machtkampf hin und dass es immer noch an einer Strategie fehlt.
8 Monate nach Unterzeichnung des Gaza-Friedensplans ist der Weg zu echtem Frieden noch sehr, sehr weit. Vielen Dank an Bettina Meyer in Tel Aviv.
Ja, sehr gerne.
Beim G7-Gipfel in Evian, über den wir ja hier schon gesprochen haben, waren zu einem anderen Thema die Chefs großer Tech-Konzerne eingeladen. Es ging um KI und den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Zum Beispiel bei der Entwicklung von Apps sollen von vornherein die Risiken für Kinder und Jugendliche minimiert werden. Daran mussten die Chefs der Tech-Konzerne offensichtlich nochmal erinnert werden. Das ist nämlich in der EU schon längst gesetzlich so vorgeschrieben. Am Dienstag hat das EU-Parlament dann nochmal die Regeln für KI-Anwendungen verschärft. Ausdrücklich verboten werden Anwendungen, mit denen sich sexualisierte Deepfakes herstellen lassen. Bei mir im Studio ist nun meine Kollegin Christine Auerbach, die für die aktuelle Staffel unseres Podcasts die Entscheidung zum Thema recherchiert hat. Hallo Christine.
Hallo.
Die Schauspielerin Colleen Fernandes macht seit Jahren darauf aufmerksam, dass vor allem Frauen von sexualisierten Deepfakes besonders betroffen sind, aber auch Kinder und Jugendliche. Christine, wie groß ist das Problem?
Also das Problem ist tatsächlich sehr, sehr groß. Ich habe mal eine Zahl mitgebracht, um das mal zu verdeutlichen. Anfang diesen Jahres, also Anfang 2026, gab es bei X, also vormals Twitter, ein Upgrade vom Chatbot Grok, das ist der Chatbot von X. Und mit diesem Update konnte man damals solche Bilder eben sehr, sehr leicht herstellen. Und eine britische NGO hat dann mal nachgezählt. Und alleine in den ersten 11 Tagen, nachdem Grok dieses neue Update bekommen hatte, allein in diesen 11 Tagen wurden 3 Millionen sexualisierte KI-Bilder kreiert mit Grok. Und das sind pro Minute ungefähr 190. Und das meiste dieser Bilder, die meisten dieser Bilder haben tatsächlich Frauen, aber auch viele haben Kinder gezeigt. Und X hat inzwischen Grok wieder geändert. Also es geht nicht mehr so einfach. Aber ich finde, diese Zahl zeigt schon, wie groß dieses Problem ist, was wir haben, was für Massen an Bildern da ist.
Und die betroffenen Frauen, die machen darauf aufmerksam, dass sexualisierte Deepfakes im Netz nicht nur so harmlose Spielereien sind, also man probiert mal eine KI aus und sagt, wow, was da geht, sondern da steckt sehr viel mehr dahinter. Du hast mit Theresia Krone gesprochen, die ebenfalls von pornografischen Deepfakes betroffen ist und damit an die Öffentlichkeit geht. Sie hat dir geschildert, dass Frauen die Fake-Darstellungen als Gewalt erleben, also wie analoge, wie physische Gewalt. Was ist denn das Motiv der Täter? Kann man das irgendwie sagen?
Also wahrscheinlich gibt es so viele Motive, wie es auch Täter gibt. Aber was sie mir gesagt hat, was für sie wichtig ist und was sie auch erfahren hat, sie hat inzwischen mit sehr vielen anderen Frauen auch geredet, die das betrifft. Sie sagt, man kann da bei vielen Tätern schon eine Art Motiv erkennen und das wäre folgendes.
Meine Wahrnehmung ist, dass es bei sexualisierten Deepfakes und pornografischen Deepfakes von Frauen, und meistens sind es Frauen, die betroffen sind, geht es meistens darum, sie zu erniedrigen und oder aus der Öffentlichkeit zu drängen.
Und bei Theresia Krone ist es nicht anders. Auch sie ist eine junge Frau. Sie ist in der Öffentlichkeit, weil sie engagiert sich gegen die Klimakrise. Sie ist bei Fridays for Future mit dabei, ist dort eine Aktivistin. Und sie ist politisch, sie ist laut.
Und in der Öffentlichkeit.
Und in der Öffentlichkeit. Und ich finde, neben all dem persönlichen Drama, was es bedeutet, wenn du von einem selber solche Fotos im Netz findest, gibt es eben deswegen auch dieses gesellschaftliche Problem mit sexueller, digitaler Gewalt. Und dieses Problem ist, wenn Frauen wie sie, wie Theresia Krone, dann zum Beispiel auch aufhören, laut zu sein, weil der Preis, den sie dafür zahlen müssen, einfach zu hoch ist. Und deswegen, finde ich, sieht man an diesem Beispiel sehr klar, dass wir uns damit alle befassen müssen.
Ja, weil es letztendlich dann einen großen Teil der Gesellschaft eigentlich vom öffentlichen Diskurs ausschließt.
Genau.
Oder auch sie sich zurückziehen aus Angst vor diesen Bildern.
Die Gefahr ist da, genau.
Dass Frauen wie Theresia Krone und Colleen Fernandes an die Öffentlichkeit gegangen sind, hat die Politik ja auch aufgerüttelt. Auf EU-Ebene ist das Parlament aktiv geworden und hat die Regeln für KI-Unternehmen verschärft. Sie dürfen keine Anwendungen mehr verbreiten, die das Ausziehen ohne Einwilligung ermöglichen. Also die Herstellung von sexualisierten Deepfakes soll damit unterbunden werden. Und diese Entscheidung, die ist diese Woche getroffen worden. Die Neuregelung muss noch durch den Rat, aber das gilt als Formsache. Und Ende des Jahres würde diese Neuregelung und diese Verschärfung dann in Kraft treten. Was meinst du nach deinen Recherchen? Hat sich damit das Problem eigentlich erledigt?
Nein, definitiv nicht. Es ist auf der einen Seite trotzdem gut, dass das passiert, weil natürlich, wenn man die Werkzeuge verbietet oder wenn man es schwerer macht, solche Bilder überhaupt herzustellen, wird es schon einen Effekt haben. Ne? Es wird jetzt keine Leute so leicht mehr geben, die das einfach mal so ausprobieren. Aber hinter all dem, diesen ganzen Bildern, steckt ja was viel Größeres. In einem Teil des gesellschaftlichen Problems haben wir schon angesprochen. Aber da gibt es auch was mit viel Geld zu tun hat. Also weil hinter diesen Bildern steckt eine ganze Industrie. Und das wurde mir zum Beispiel sehr klar, weil ich habe für unsere Recherchen auch mit Algorithm Watch gesprochen. Das ist eine Organisation, die sich mit Machtstrukturen von Algorithmen beschäftigt. Und ich habe dort Eva Podgorschek getroffen und sie sagt, diese KI-Bilder, diese Deepfake-Bilder, die sind für die Plattformen, über die sie dann verbreitet werden, einfach wahnsinnig profitabel.
Skandalöse Inhalte, emotionalisierende Inhalte generieren erstmal viele Interaktionen und werden dann auch immer weiter und immer weiter an noch mehr NutzerInnen ausgestrahlt sozusagen.
Also das Geschäftsmodell von X, von Facebook und Co., das ist ja, je länger die Menschen auf diesen Plattformen bleiben, je länger sie scrollen, je mehr sie klicken, desto mehr Werbung lässt sich ausspielen. Und solche skandalösen Inhalte wie diese Fake-Nacktbilder, die sind also perfekt. Die schaffen genau diese Aufmerksamkeit und deswegen haben die Plattformen auch kein so großes Interesse daran, wirklich gegen solche Bilder vorzugehen, weil das eigentlich gegen ihre Geschäftsinteressen ist.
Christine Auerbach, vielen Dank.
Gerne.
Mehr zum Thema gibt's in unserem Podcast Die Entscheidung, die Deepfake-Porno-Hunter zu finden in unserer Podcast-Plattform ARD Sounds. Am Mikrofon verabschiedet sich Ina Kraus.